Und ja, Fritz hat es angesprochen. Ich bin auch so aufgestanden gestern beim Morgenessen, die zittrige Stimme von François Hollande gehört, diesem Terrorakt. Und hast du auch diesen Gedanken gehabt? Wie lange geht's, bis wir das in der Schweiz erleben? Das war mein Gedanke, weil es gibt keinen Grund anzunehmen, dass wir verschont bleiben. Wohin mit dieser Angst? Und das war sowieso das Thema für heute Morgen. Wir schauen mit Sorgen auf diesen Migrantenstrom, der jetzt auch die Schweiz erreicht hat, und fragen uns, was werden die Folgen sein? Werden sich diese Menschen integrieren oder radikalisieren, wie wir es schon in Deutschland und Frankreich sehen, ganze Quartiere, wo sich die Polizei nicht hineingetraut? Wir haben mitbekommen, dass die Tourismusregion mit Bange auf die Wintersaison schaut, weil sie einfach weiß, mit diesem Schweizer Frankenkurs wird Skifahren in der Schweiz noch teurer. Wir haben diese Woche gehört, in der Industrie werden Arbeitsplätze abgebaut. Man spricht jede Woche davon, dass die Blase an der Börse immer wahrscheinlicher wird. Und über deine Pensionskasse bist auch du betroffen. Was sind eigentlich die Folgen von 60 Milliarden Euro, die jeden Monat gedruckt werden und in die Märkte gepumpt? Und ich habe ja noch gar nicht erwähnt, dass in Europa Krieg herrscht, in der Ukraine, und das Klima ist auch noch nicht gerettet. So, jetzt habe ich jede Wohlfühlatmosphäre nachhaltig zerstört. Und das ist gemein. Wir sind doch in den Gottesdienst gekommen, um wenigstens für eine kurze Zeit, 90 Minuten, das Böse dieser Welt ausblenden zu können. Nein, sind wir nicht. Wir sind in diesen Gottesdienst gekommen, um gestärkt zu werden. Gestärkt zu werden am inneren Menschen, um dem Bösen dieser Welt ins Auge zu blicken. Und mit der Vollmacht eines Gotteskindes nicht nur zu bestehen, sondern mit der Liebe Gottes herauszufordern. Deshalb sind wir hier. Und ich möchte euch bitten, mit mir den Predigtext zu lesen aus Jesaja 8. Jesaja 8, ab Vers 9. Tobt, ihr Völker, und erschreckt. Horcht auf, all ihr fernen Bewohner der Erde, gürtet euch, erschreckt, gürtet euch und erschreckt. Plant einen Plan, er geht in Brüche. Beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Und so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davon warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und davor nicht erschrecken. Der Herr der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird euch zum Heiligtum. Und er wird auch sein zum Stein des Anstoßes und zum Felsen des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, sie werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Soweit dieser Predigtext. Er passt gut in unsere Zeit. Ich habe schon beim ersten Teil von Jesaja gesagt, sehr ähnlich zu dem, was wir heute erleben, hat die Zeit Jesajas ausgesehen. Getrieben von Angst, das ist ein Grundzustand in dieser Welt. Alle Völker, hier sind erwähnt, selbst die fernen Bewohner, ihr werdet davon erfasst. Schreckt auf, hört die Gerüchte, erschreckt. Gürtet euch, das ist das, das sich wappnen zum Kampf oder sich wappnen zur Flucht. Erschreckt, zweimal kommt das. Was ist los? Was ist los? Wir schauen hinein in die damalige Zeit, schauen, was damals los war und können dadurch besser einordnen, was heute noch immer los ist. Juda, Israel und die anderen Kleinstaaten Palästinas sind konfrontiert mit einem neuen aufstrebenden Weltreich, das Neuassyrische Reich. Es betreibt eine äußerst aggressive Expansionspolitik und jeder weiß, die Kräfte sind ungleich verteilt. Es ist wie wenn sich Frankreich aufmacht, um Monaco, jetzt wage ich es nicht mehr zu wiederholen, anzugreifen. Das sind so etwa die Kräfteverhältnisse, die USA gegen Costa Rica oder irgendwie so. Und jeder weiß, wie brutal und radikal die Assyrer vorgehen. Die Männer, wenn sie denn überleben, werden so verstümmelt, dass sie nie mehr kämpfen können. Ganze Völker deportiert und diese Armee rollt heran. Die Menschen sind alarmiert. Und Israel, also die 10 Stämme, die sich abgespalten haben von Juda, verbünden sich mit den Aramäern, den heutigen Syrien. Und Juda steht ganz isoliert da. Und diese beiden Feinde nutzen die Gunst der Stunde, um gegen Juda zu ziehen. 734 vor Christus kommt es zum Krieg. Und wir können in 2. Chronik 28 nachlesen, wie Juda bedenklich wankt. Es ist da berichtet, dass an nur einem Tag Juda eine so verheerende Niederlage einfährt, 120.000 tapfere Männer werden niedergemetzelt, 200.000 Frauen und Kinder in die Gefangenschaft geführt. Können wir uns hineindenken in den Schrecken dieser Zeit? Vor Angst traumatisierte Menschen. Gürtet euch und erschreckt. Ja, gürtet euch und erschreckt. Das Lebensgefühl damals. Und ich möchte fragen, wie ist es heute? Ist es eigentlich anders? Ist es gar besser? Wir hören täglich Nachrichten von verschiedenen Weltgegenden, in denen genau dieselbe Aufgeschrecktheit herrscht. Das Böse dieser Welt treibt die Menschen in Angst vor sich her. Zum Glück bei uns nicht, mögen wir sagen. Wir sind privilegiert. Wir sind nicht unmittelbar bedroht. Und doch, ich weiß nicht, wie du dich beschreiben würdest. Vielleicht würden wir sagen, nein, Angst habe ich noch nicht. Aber es gibt schon Dinge. Es gibt schon Entwicklungen, die machen mir Sorgen. Fühlst du dich auch so? Es gibt schon Dinge und Entwicklungen, die machen uns Sorgen. Und besorgt, ist das Lebensgefühl unserer Gesellschaft. Das sage nicht einfach ich, das sagen Zeitforscher und die haben das sogar grafisch dargestellt. Das ist der heutige Mensch. Sieht gar nicht so unstabil aus, oder? Einigermaßen gesichert. Wir haben Wohlstand, unser Gesundheitssystem funktioniert, wir haben Meinungs-, Glaubensfreiheit, unsere Justiz ist nicht korrupt, die Natur ziemlich intakt, doch ziemlich gesichert. Aber diese Darstellung, sie tönt es an. Da kann jederzeit etwas hineinschwappen in unsere wohlgeordnete bürgerliche Sicherheit. Hineinschwappen, wenn nur die Wellen groß genug sind, brechen alle Dämme. Und so könnten wir jetzt eine Fallstudie machen und hier die Tagesschau laufen lassen Und er wird miterleben, was wir alle kennen und täglich selber miterleben. Experten prognostizieren, was wir längst ahnen. Sollte das Klima sich weiter erwärmen, dann? Und wertet sich der Frank noch weiter auf, dann? Und hält die Zuwanderung an, dann? Und sollte nur eine systemrelevante Bank pleite gehen, dann? Wir hören täglich eine Botschaft. Alles ist fragil, alles ist zerbrechlich, es braucht nicht viel. Und unser wohlgeordnetes System bricht auseinander. Und das macht uns Sorgen. Kennst du diese Sorgen? Ich kenne das Lebensgefühl, dieses Lebensgefühl sehr gut. Und schaut, unser heutiger Bibeltext zeigt uns einen Ausweg. Und diesen Weg wollen wir beschreiten, müssen wir beschreiten. Die Bibel macht nämlich keinen Hehl daraus, dass in den letzten Tagen, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, desto größer werden die Wellen, desto größer werden die Verwerfungen. Ich weiß nicht, wie nahe die Wiederkunft Jesu ist. Aber wir haben doch das Gefühl, die Wellen werden größer. Können wir mit dem umgehen, was auf uns zukommt? Können wir mit dem umgehen, dass unsere wohlgeordnete Sicherheit, gesicherte Existenz herausgefordert wird durch Wellen, die hineinschwappen? Ich möchte weiterlesen, Vers 10. Plant einen Plan. Er geht in Brüche. Beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen. Denn Gott ist mit uns. Und so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte. Und er mich davon warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, davor sollt ihr euch nicht fürchten. Getrieben von Angst oder vereinnahmt von Sorge. Das ist der Weg derer, die Gott nicht kennen. Und Jesaja beschreibt es eindrücklich. Mich packte die Hand Gottes und warnte mich, geh du nicht auf diesem Weg. Dieser Alarmismus, das von Angst und Sorgen getrieben sein, ist nicht nur sinnlos, raubt uns Schlaf und Lebensfreude, nein. Es führt uns auch von Gott weg. Führt uns ins Verderben. Und man mag einwenden, ja, aber was soll ich denn tun? Was kann man tun gegen Sorgen? Die suche ich ja nicht, die finden mich. Das Gebot Gottes ist sehr radikal. Übernehmt nicht die Einschätzung der Menschen, die Gott nicht kennen. Übernehmt nicht ihre Einschätzungen. Nennt nicht Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, davor sollt ihr euch nicht fürchten. Zuwanderer bedrohen unsere Kultur und Wohlstand. Terror bedroht unsere Sicherheit. Nein. Nein. Das Wort Gottes gebietet uns, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Lasst euch nicht mitreißen von ihrer Angst. Gott erinnert uns daran, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, die Geschichte, das Jetzt, zu beurteilen. Nicht die Gegenwart und schon gar nicht die Zukunft. Hast du schon mal überlegt? Wir leben in großem materiellen Wohlstand. Ist das eigentlich Segen Gottes oder Fluch Gottes? Segen Gottes, weil es uns ja gut geht und unser Leben bequem macht. Fluch Gottes, weil es Menschen von Gott unabhängig macht und sie Gott nicht brauchen. Ja, was ist es? Ich weiß es nicht. Schon nur diese einfache Frage zu beantworten, sind wir völlig überfordert. Und Ralf hat es letzte Woche angetönt, wenn Hunderttausende von Moslems nach Europa strömen, was ist das? Ist das Fluch oder Segen? Wird es beitragen, dass Europa sich zurückbesinnt auf unsere christlichen Werte? Wird es uns herausfordern, nachzudenken über unseren eigenen Glauben? Oder wird es dazu führen, dass wir als Christen in unserem eigenen Territorium, es mal sozusagen, unter Druck kommen? Wir wissen es nicht. Wir sind nicht in der Lage, den Gang der Geschichte zu beurteilen. König Ahas, in dieser Zeit, der sich konfrontiert sieht mit Israel, das gegen ihn heraufzieht, er spricht von Verschwörung. In 2. Könige 15, Vers 37 lesen wir etwas ganz anderes. Da steht nüchtern kommentiert: In jenen Tagen begann der Herr, Israel und die Aramäer gegen Juda zu senden. Es war keine Verschwörung. Es war der Plan Gottes. Es war der Plan Gottes, Ahas zu konfrontieren, weil er ein Götzendiener war. Er hat nicht nur den Götzen gedient, er hat sogar seine eigenen Söhne den Götzen geopfert. Und das hat den Zorn Gottes derart erregt, dass er begann, Feinde gegen Juda zu schicken. Verschwörung oder Plan Gottes? Wir sind nicht in der Lage, über den Gang der Geschichte zu urteilen. Müssen wir auch nicht. Denn Gott sagt, plant einen Plan. Er geht in Brüche. Beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen. Warum nicht? Weil Gott souverän am Werk ist. Weil Gottes Plan in Erfüllung geht. König Ahas ist geradezu ein warnendes Beispiel, wie sinnlos es ist, gegen den Plan Gottes anzurennen. Er sprach von Verschwörung und verkannte, dass Gott ihn zu ihm zurückwenden wollte. Und so plünderte er den Tempel und er kaufte sich ein Bündnis mit Assyrien, der Weltmacht. Die sollten ihn retten aus der bedrohenden Regionalmächten. Strategisch hat er die Ausgangslage geschickt analysiert. Entschlossen hat er gehandelt. Kann er Gottes Plan vereiteln? Was denkt ihr? Nicht im Entferntesten. Wir lesen 2. Chronik 28. Und der Herr demütigte Juda wegen König Ahas, weil dieser nichts gegen das gottlose Verhalten seines Volkes unternommen hat und selber dem Herrn untreu geworden war. Und so zog auch König Tiglat-Pileser von Assyrien gegen ihn herauf und bedrängte König Ahas, statt ihm zu helfen, nachdem er ihm den ganzen Tempelschatz geliefert hat. Nennt nicht Verschwörung, was Menschen Verschwörung nennen. Fürchtet euch nicht, was sie fürchten. Haltet euch vielmehr vor Augen. Nicht die Pläne von Menschen treten ein, sondern der Plan Gottes. Kannst du glauben, dass das, was heute geschieht, an diesem heutigen Tag, alles unter der Kontrolle unseres Gottes steht? Dass er mit seinem Plan ans Ziel kommt. Da ist viel Böses, das er nicht gutheißt, klar. Und trotzdem steht er über all dem und kommt ans Ziel. Warum? Hier steht, beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Darauf wollen wir schauen und daran wollen wir uns festhalten. Gott ist mit uns. Darum hat uns Jesus beten gelernt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jedes Mal, wenn wir dieses Gebet beten, geht unser Blick nach oben zu dem, der alles in seiner Hand hat. Gott ist mit uns. Und schau, das ist nicht Fatalismus. Es geschieht sowieso, wie es geschehen muss. Fatalismus führt, wir sehen das im Islam, in eine lähmende Resignation, weil der Einzelne total unwichtig ist. Gott macht sowieso, was er will. Unser Gott ist Vater im Himmel. Ja, er verfolgt einen Plan. Ja, er kommt mit diesem Plan zum Ziel. Aber er ist Vater und du darfst sein Kind sein. Wir sind von ihm getragen. Das führt in eine befreiende Gelassenheit hinein. Wir haben an der letzten Leiterkonferenz ein Referat gehört, eben über das Zeitverständnis, Zeitgefühl unserer Zeit. Und da wurde ausgeführt, Zeitforscher kommen zum Schluss, eigentlich wäre dem Menschen geholfen, wenn er in diesen Zustand hineinkäme, wo keine Wellen hineinschwappen können, sondern wo sich der Mensch getragen weiß. Getragen weiß. Die Frage ist, wer kann das erleben? Wie kommt man in so einen Zustand hinein? Geschickt analysiert, aber dann fehlt in der Analyse die konkrete Anweisung. Wie ist das möglich, in so einer Gelassenheit zu leben? Wir haben die Antwort. Das ist das christliche Lebensgefühl. Getragen in der Hand Gottes. Egal was kommt, ob unsere materielle Existenz wegbricht, ob unsere Sicherheit wegbricht, ob unsere Gesundheit wegbricht, ich weiß, ich bin getragen in der Hand Gottes. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, als er daran war, sie zu verlassen: In dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe diese Welt besiegt. Genauso spannungsvoll, wie es Jesus sagt, erleben wir es auch. Trotz dem Sieg von Jesus am Kreuz. Bedrängnis. Bedrängnis. Weil wir wissen, der Sieg von Jesus ist noch nicht voll aufgerichtet. Er ist errungen, aber noch nicht durchgesetzt. Das kommt erst, wenn Jesus zurückkommt. Und wie wir es gesungen haben, als Lamm Gottes auch diese Welt unter Kontrolle nimmt. Das kommt erst. Hart bedrängt. Viele von uns erleben das ganz konkret. Und wenn wir in die Welt hinausschauen, sehen wir noch ganz andere Herausforderungen. Aber Jesus sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Weil Gott Gott ist. Weil Gott Gott ist, bringt er es fertig, in Bedrängnis Ruhe und Geborgenheit getragen sein. Gelassenheit uns erleben zu lassen. Ich habe im letzten Report von AVC gelesen, von einer vietnamesischen Christin. Und das zeigt, dass das keine Theorie ist, die Jesus da in die Welt gesetzt hat, sondern Gottes Kraft ist erlebbar. Sie schreibt Folgendes. Meine schlimmsten Jahre waren zwischen 14 und 15. Ich kam einmal von der Schule nach Hause und mein Vater war weg. Ich dachte anfänglich, dass er zum Predigen in ein anderes Dorf gefahren sei, aber meine Mutter wirkte sehr bedrückt. Und bald fand ich heraus, dass mein Vater verhaftet worden war. In meinem Kopf war ein Gewirr von Fragen. Würde ich ihn überhaupt je wiedersehen? 2 Jahre lang war er im Gefängnis, wurde gefoltert und schwer gedemütigt. Wir haben unseren Vater sehr vermisst, aber irgendwie war ich nicht mutlos. Ich spürte stark, wie Gott mich tröstete. Und während ich die schreibe, muss ich einfach weinen. Es sind aber keine Tränen der Wut oder der Frustration, es sind Tränen der Freude darüber, dass Gott uns durch diese schwierigen Jahre hindurchgebracht hat. Gehalten, behütet, zur Ruhe gekommen, gelassen in der Hand Gottes. In der starken, mächtigen, souveränen Hand Gottes. Und sie schließt dann ihren Bericht folgendermaßen. Eine Frau aus unserer Kirche brachte es einmal so auf den Punkt, und das ist mir selber sehr wichtig geworden. Schau zurück, um Gott zu danken. Schau um dich herum, um Gott zu dienen. Und schau in die Zukunft. Und vertraue Gott. Faszinierend, dass das genau das ist, was auch unser Predigttext sagt. Das, was Sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und davor nicht erschrecken. Den Herrn, den Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er soll eure Furcht und er sei euer Schrecken. Er wird euch zum Heiligtum, aber auch zum Stein des Anstoßes und zum Felsen des Strauchens für die Häuser Israel, zum Klappnetz zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Alarmiert zu sein ist nicht nötig, wenn ich weiß, Gott hat alles im Griff. Und Gott ruft uns zu, haltet euch nicht damit auf, euch gegen die nächste Welle zu wappnen, die ihr doch nicht aufhalten könnt. Nein. Wendet eure Blicke von dem weg, was anderen Angst macht. Richtet euren Blick darauf, für Gott zu leben. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, ihm ganz zur Verfügung stellen. Und es ist ja schon interessant, genau dieselben Begriffe sind hier verwendet. Mit derselben Eile, wie man in Angst flüchtet. So eilig sollen wir tun, was dem Herrn gefällt. Mit demselben Herzklopfen, mit dem man erschrocken auffährt, will ich in Ehrfurcht vor Gott stehen und ihm dienen. Gott sagt, schrecke nicht auf ob dem, was um dich herum geschieht. Das habe ich im Griff. Es kommt, wie ich es vorgesehen habe. Und ihr braucht euch nicht die kleinste Sorge zu machen. Seid besorgt darum, so zu leben, wie es mir gefällt. Seid besorgt darum, dass in dem, was geschieht, ihr so lebt, wie ich es euch aufgetragen habe. Das soll unsere Sorge sein. Befreit von Angst will ich bewegt sein von Gottes Furcht. Jesus hat diese Stelle ja aufgegriffen und gesagt, ich bin dieser Stein des Anstoßes. Und so im Rückblick werden wir noch demütiger. Diese Juden zur Zeit von Jesus, die kannten doch den ganzen Jesaja auswendig und haben nicht gemerkt, dass sie in ihrem alarmierten Aktivismus ihren Messias ans Kreuz schlagen. So weit kommen wir, wenn wir meinen, alles selber im Griff zu haben. Nein, nein. Wir wollen darauf schauen, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Befreit von Angst will ich bewegt sein von Gottes Furcht. Die persönliche Umsetzung liegt in unserer aller persönlichen Verantwortung, ich weiß. Ich möchte uns eine Frage mit auf den Weg geben, damit wir dann auch in unseren Hauszellen wieder aufgreifen. Vielleicht müssen wir unsere Mediennutzung überdenken. Wenn Gott sagt, lass dich nicht mitreißen von der Furcht der Menschen, welche die Ereignisse dieser Zeit ohne Wissen um einen souveränen Gott interpretieren. Ist es nötig, dass ich mich so viel diesem Alarmismus aussetze, die in jeder Nachrichtensendung uns entgegenkommt? Ich finde es wichtig, dass wir als Christen informiert sind. Wir sind auf dieser Welt. Aber das Ausmaß und die Form müssen wir uns gut überlegen. Denn die Geschichten, wie sie uns erzählt werden, sind immer emotional aufgeladen, mit einem Ziel, uns Sorgen zu machen. Wir haben zu Hause keinen Fernseher, aber ich nerve mich schon an den Radiosendungen, wie jede Reportage dann mit einer Frage endet, wohin wird das führen? Diese Sorgen, diese Same der Besorgnis, der gepflanzt wird. Jesaja zeigt uns einen Weg. Wie hat er reagiert auf dieses Reden Gottes? Wir lesen das in Vers 17 und so will ich schließen. Jesaja sagt, ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Haus Jakobs. Ich will auf ihn harren. Und dann Vers 19, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Das gefällt mir. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Wir haben heute viel bessere Ratgeber als Totenbeschwörer. Die Leute, die zu Wort kommen in unseren Nachrichtensendungen, sind allesamt Experten auf ihrem Gebiet mit beeindruckendem Wissen. Aber auch der Wissenschaftler kann letztlich nicht vorhersagen, wie es kommt. Jede Prognose bleibt eine Prognose. Und bitte ordnet das richtig ein. Ich bin nicht gegen Wissenschaft. Ich und meine Frau, wir sind selber irgendwie in diesem System beteiligt. Wir wollen einfach eines nicht vergessen. über jeder Prognose, die ein Experte abgibt, steht Gott mit seinem souveränen Handeln. Und so ruft Jesaja hin zur Offenbarung. Offenbarung deckt auf, was über der Ebene der wahrnehmbaren Realität, über dieser Ebene eben auch real ist. Gott, der souverän handelt. Gott, der ans Ziel kommt. Und ich würde es mal so sagen, hin zur Offenbarung bedeutet, mein Leben, meine Infiltration mit Information und Prognosen und Dingen, die mir Sorgen machen, so zu steuern, dass das hin zur Offenbarung das stärkere Gewicht hat. Wenn wir beten, dass wir Gott dafür danken, danke Gott, dass du alles im Griff hast. Wenn wir Fürbitte tun, dass wir sagen an Jesus, ich weiß, du kommst zum Ziel. Wenn wir im Gottesdienst zusammen sind, Gemeinschaft haben mit Gläubigen in den Hauszellen, dass das immer wieder unser Thema ist. Wir schauen nicht auf das Sichtbare. Wir wissen, da ist eine Ebene. Die wird nur offenbart. Es ist Gott, der zum Ziel kommt. Befreit von Angst, will ich bewegt sein von Gottes Furcht. Und das Gewaltige ist, mit dieser Haltung finde ich mitten in den Stürmen dieser Welt eine übernatürliche, göttliche Ruhe und Geborgenheit. Hier steht, und er, Gott, wird euch zum Heiligtum sein. Das Heiligtum der Tempel. Hast du den Tempel vor Augen? Gewaltiges Gebäude. Außen stürmt's und wir dürfen eintreten in den Tempel, der dafür steht, Gegenwart Gottes. Außen der Sturm, innen die Gegenwart Gottes. Nicht nur Mauern des Schutzes, sondern auch der Gnade und des Friedens, weil Gott da ist. Wer den Herrn heiligt, den umfängt er wie Tempelwände, birgt uns in sich, während draußen Angst und Terror hausen. Das dürfen wir erleben. Und so möchte ich beten. Ich möchte uns alle einladen, unser Konzept zu wechseln. Von dieser halbstabilen Sicherheit, je nachdem, was kommt, hin zur Aussage, mein Gott, egal was kommt, ich bin und bleibe in deiner Hand. Lass uns beten. Jesus, ja, dieses Lebensgefühl der Zeit Jesajas ist fast 3000 Jahre später immer noch das Lebensgefühl dieser Welt. Und wir müssen uns dem stellen, dass das so bleibt und sich sogar noch zuspitzt. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir, dass wir in deiner Hand gehalten sind. Ich danke dir, dass wir im Schrecken dieser Terrornacht ruhig bleiben dürfen. Wenn du es zulässt, kommt das auch zu uns. Wenn du es zulässt, sind eines Tages wir vielleicht persönlich betroffen. Aber eines wissen wir: Wir sind in deiner Hand. In der Welt habt ihr Angst, in der Welt seid ihr bedrängt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich habe diese Welt besiegt. Da sprichst du uns zu, Jesus. Und dafür danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen.